Ich schaue zwar ganz gern die Millionenshow, aber mit diesem Format noch keine Erfahrung. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Den Herrn kennen Sie? Also angeblich ist es der Hippokrates und im Lichte dieses Eides müssen Sie den ganzen Vortrag bitte sehen. Und damit fangen wir auch gleich mit dem ersten Quiz an. Ja? Wie hoch schätzen Sie den Anteil Ihrer Patienten mit akuten Schmerzen? 0 bis 25, 26 bis 50, 51 bis 75 oder 76 bis 100%. Bitte wählen Sie jetzt. Gut. Also so mittig ungefähr. Nächste Frage, wie hoch schätzen Sie den Anteil Ihrer Patienten mit chronischen Schmerzen? Wieder die gleiche Einteilung, 0 bis 25, 26 bis 50, 51 bis 75 oder 75 bis 100%. Okay, da gibt es Statistiken aus Deutschland, der Unterschied zu Österreich ist, dort gibt es niedergelassene Onkologen und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass bei niedergelassenen Onkologen ein erklecklicher Anteil von Patienten mit Schmerzen ist. Neurologe ist nicht verwunderlich, aber die entscheidenden Menschen sind eigentlich die Allgemeinmedizin, also die haben sicher die meisten Patienten mit Schmerzen. Und darum freut es mich, dass Sie da sind. Nächste Frage. Schmerztherapie ist machbar und attraktiv. Was meinen Sie? Stimmen Sie voll zu, eher zu, eher nicht zu oder finden Sie es extrem schlecht, machbar und unattraktiv? Bitte wählen Sie jetzt. Also ich finde es ziemlich attraktiv, sonst würde ich es nicht machen. Ich finde es nicht immer machbar. Also akute Schmerzen, finde ich, sind ein sehr sexy Thema, da kann man wirklich segensreich wirken. Chronische Schmerzen sind manchmal etwas mühsam. Also in der Akutschmerztherapie, da müssen Sie ziemlich gezielt vorgehen, schnell sein und effektiv handeln. Bei der chronischen Schmerztherapie ist immer die Frage, was haben die Patienten für Probleme? Und da sehen Sie, die sind erklecklich. Also Patienten mit chronischen Schmerzen haben Schlafstörungen, der Appetit ist schlecht, denen geht es körperlich schlecht. Die sind oft auch depressiv und so, soziale Kontakte, Familie, alles ganz übel. Da gibt es eine europäische Arbeit dazu, das war eine Telefonumfrage. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass die Telefonumfrage von einer Pharmafirma gesponsert wurde. Also die haben natürlich geschaut, dass das, also wie soll ich sagen, die haben nur das veröffentlicht, was auch im Sinne der Pharmafirma war. Aber Sie sehen da, dass die Beeinträchtigungen doch ganz beträchtlich sind, wenn wir Schmerzen haben. Blau ist no longer able und gelb ist less able, also die schlafen furchtbar schlecht, die können keinen Sport mehr treiben, wenn man von unten anfängt, die können nichts mehr heben, Haushalt funktioniert schlecht, nicht spazieren gehen und so weiter. Und ganz oben haben sie dann das Aufrechterhalten familiärer und sozialer Beziehungen. Das heißt, bei chronischen Schmerzen muss der Fokus weniger der Schmerz an und für sich sein, an dem können sie oft nicht wahnsinnig viel ändern, ja? Aber diese Begleiterscheinungen. Also wenn die zur Wiedervorstellung kommen, frage ich natürlich auch, wie geht es Ihnen, was machen Ihre Schmerzen, aber dann frage ich auch, wie schlafen Sie inzwischen, ja? Waren Sie schon mal im Theater mit Ihrer Frau und solche Dinge. Ja? Also das ist ein ziemlich mühsamer Prozess, aber es funktioniert nicht anders. Wir haben in unserer Ambulanz für die Erstvorstellungen 1,5 Stunden anberaumt, ja, davon können Sie in der Ordination natürlich nur träumen. Ja? 1,5 Stunden Anamnese und körperliche Untersuchung plus dann Briefdiktieren noch einmal 1/2 Stunde und für die Wiedervorstellungen machen wir 1/2 bis 1 Stunde. Aber ohne Zeit geht das einfach nicht. Jetzt sind Sie wieder dran. Jetzt gehen wir langsam hinein in die medikamentöse Schmerztherapie. Also, das WHO-Stufenschema ist eine Empfehlung zur medikamentösen Schmerztherapie ausschließlich von Patienten mit tumorassoziierten Schmerzen oder es wurde erstmals 1986 publiziert oder ist das falsch, Antidepressiva sind nur bei stärksten Schmerzen indiziert oder die Kombination von Nicht-Opioid-Analgetika und Opioiden ist sinnvoll. Bitte wählen Sie jetzt. Gut. Also die Antwort C ist die falsche. Ja? Antidepressiva, dazu kommen wir jetzt, sind bei neuropathischen Schmerzen vor allem indiziert und das WHO-Stufenschema ist ausschließlich gedacht für die Therapie von Patienten mit Krebsschmerzen. Also das ist 1986 das erste Mal publiziert worden, 1996 ein zweites Mal und angeblich kommt da heuer eine neue Auflage. Und das ist an und für sich sowas wie eine Handlungsempfehlung, mehr ist es nicht. Geschrieben worden ist es, weil bei der WHO klar geworden ist, dass es sehr, sehr viele Patienten mit Krebsschmerzen gibt, die keine Opioide erhalten. Und das wollte man ein bisschen pushen. Wobei, das habe ich erst vor kurzem gehört, das wusste ich nicht, dieser Unterschied zwischen Stufe 2 und Stufe 3, das heißt schwach wirksame Opioide und stark wirksame Opioide, das hat einfach einen politischen Grund. Es gibt sehr viele Länder, wo man stark wirksame Opioide einfach nicht verschreiben kann. Da ist das Maximum der Gefühle des Codidol und deshalb, die wollten das ursprünglich in zwei Stufen publizieren, aber deshalb haben sie dann eine dritte Stufe, also eine mittlere Stufe eingeführt, damit man auch in Saudi-Arabien zum Beispiel ein Opioid bekommen kann, weil dort gibt es zum Beispiel wirklich nur Codidol. Ja. Was Sie da auch sehen, ist, dass man die Stufe 2 und die Stufe 3 mit der Stufe 1 kombinieren kann. Ja. Stufe 2 mit Stufe 3 kombiniert man nicht, weil das irgendwie sinnlos ist, eine schwachwirksame mit einer starkwirksamen Substanz zu kombinieren. Was in dem WHO-Stufenschema damals irgendwie aus heutiger Sicht falsch gesehen wurde oder falsch rübergekommen ist, war die Idee, dass man gesagt hat, Opioide sind für starke, also nur für starke Schmerzen gedacht. Das hat eher was mit dem Mechanismus zu tun, der einem wehtut. Ja? Also sie würden auch bei einem Myokardinfarkt nicht als erstes ein Voltaren anhängen, wenn der Patient in die Ambulanz kommt, sondern da geben sie natürlich ein Opioid als erstes Medikament. Ja? Also das hängt eher vom Schmerzmechanismus als von der Schmerzstärke ab. Und das Zweite ist, dass in dieser WHO-Publikation die Co-Analgetika noch relativ schlecht wegkommen. Die Co-Analgetika sind aber wahnsinnig wichtige Substanzen, das sind die Antidepressiva und die Antiepileptika. So, jetzt sind Sie wieder dran, das machen wir jetzt ohne Voting. Die Co-Analgetika sind nämlich wichtig für neuropathische Schmerzen. Was fallen Ihnen denn für Schmerzqualitäten ein, die hinweisend sind auf eine Neuropathie? Denken Sie an Patienten mit einer Zoster-Erkrankung. Ja. Noch was? Brennend? Stechend? Genau, also Allodynie. Also brennend, stechend, elektrisch einschießend habe ich da. Ja. Das Gewicht kann unterschiedlich sein. Einmal ist mehr brennen, einmal ist mehr stechen, einmal ist das elektrisch einschießend im Vordergrund. Und das nächste ist, was Sie gesagt haben, also die Allodynie, also die Berührungsempfindlichkeit oder die Empfindlichkeit zum Beispiel auf Wasser beim Duschen, ja, es gibt Leute, die können sich dann nicht mehr duschen, oder es gibt Leute, wir kennen einen Patienten mit einer Neuropathie im Nervus radialis, ja, da in seinem Hautast, der kann keinen Hemdsärmel mehr ertragen, das geht einfach nicht. Ja. Und dann die Parästhesien gehören noch dazu. Und was zur Diagnose einer Neuropathie auch noch gehört, ist natürlich, dass die Ausbreitung des Schmerzgebiets der Ausbreitung eines Nerven oder einer Nervenwurzel oder so entspricht, also dass das anatomisch plausibel ist. Da gibt es dann so komische Fragebögen, das werden Sie von anderen Leuten auch schon gehört haben, die brauchen es aber nicht. Ja? Also es reicht, wenn Sie das im Kopf haben, dann können Sie das ausreichend sicher diagnostizieren. So, was passiert da jetzt? Wenn Sie einer Ratte den Nervus ischiaticus entweder durchschneiden oder so ligieren, dann fängt die Ratte ungefähr, wenn sie dann aus der Narkose aufwacht, eine halbe Stunde später an, das Bein so zu schonen. Also man kann die Ratte natürlich nicht fragen, aber man kann davon ausgehen, dass die neuropathische Schmerzen hat. Da gibt es viele, viele Untersuchungen dazu, das ist im Detail sehr interessant, aber auch vielleicht ein bisschen mühsam, aber was zum Beispiel da im Hinterhorn passiert, ist, dass die Hinterhornzellen, im Rückenmark ist es, dass die Hinterhornzellen irgendwie nervös werden und beginnen extrem viel Potenziale abzuschicken. Also die Hinterhornzelle, die sich im normalen Leben ab und zu meldet und im Gehirn sagt, ich bin noch da, die beginnt plötzlich andauernd zu feuern und das macht dann die Schmerzen. Das nennt man Langzeitpotenzierung. Da gibt es Algorithmen dazu. Ehrlicherweise gibt es eigentlich nur einen Algorithmus für periphere Neuropathien und da eigentlich nur für die postherpetische und für fokale Neuropathien. Aber dieser Algorithmus ist auch gültig für diabetische Polyneuropathie und für zentrale Neuropathien, also zum Beispiel Thalamus-Syndrom oder sowas, oder auch für radikuläre Syndrome, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, kann man das auch verwenden. Da ist es nicht so gut validiert, aber es funktioniert. Es kommt ganz am Ende des Vortrags auch eine Literaturempfehlung, wo Sie Kochrezepte nachschauen können. Ja. So, und da ist immer ganz oben, weil das eine europäische Publikation ist, ein Pflaster, das Sie wahrscheinlich selten verschrieben haben bis jetzt, das heißt Versatis. Das ist ein Lidocain-Pflaster und das ist in Österreich leider Gottes in der gelben Box. bei älteren Herrschaften, die andere Medikamente schlecht vertragen, das ist nicht für den akuten Zoster, aber wenn sie eine Postzosterneuralgie haben, empfehle ich das ganz gerne. Dann braucht man ihnen nichts zum Schlucken geben und sie werden nicht müde und benommen und so weiter. Ja, aber sie müssen einen dicken Brief an den Chefarzt schreiben. In Österreich ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist ein trizyklisches Antidepressivum kontraindiziert oder nicht? Wenn es nicht kontraindiziert ist, haben Sie die Möglichkeit zwischen Saroden, Cymbalta, Effektin oder XL zu wählen. Oder aber, wenn Sie das Gefühl haben, lieber kein Antidepressivum, dann können Sie mit Gabapentin oder Pregabalin beginnen. Wenn das mit dem Antidepressivum nicht so gut funktioniert, wie Sie es gerne wollen hätten und der Patient das wollen hätte, aber doch eine gewisse Wirkung da ist, dann können Sie ein Gabapentin oder Pregabalin dazu kombinieren. Umgekehrt ist genau das Gleiche. Sie können sich nochmal fragen, kann ich nicht vielleicht doch ein Antidepressivum dazugeben und können das dazu kombinieren. Oder wenn die Kombinationen nichts helfen oder zu wenig helfen, können Sie auch ein Tramadol dazugeben. Also in Wirklichkeit können Sie da in alle drei Richtungen kombinieren. Kombinieren ist gut und kombinieren hilft auch und kombinieren macht auch einen Sinn in dieser Sache. Ja. Bei einer akuten Neuropathie können Sie natürlich von vornherein auch mit einem Opioid hineingehen. Warum denn nicht? Das ist ja auch ein Zustand, der bald wieder aufhören wird im Allgemeinen. Und da noch, weil wir zuerst von Pflastern geredet haben, das Cotensa-Pflaster, das ist relativ neu am Markt, also das kann man auch versuchen bei Patienten, wo man sonst irgendwie nicht erfolgreich war. Das war der erste Patient, den wir gepickt haben. Sie sehen, der kriegt eine massive Hyperämie, das war eine Postzosterneuralgie. Das brennt fürchterlich, das Pflaster biegt man eine Stunde drauf, dann gibt man es wieder weg und also bei vielleicht 40-50% der Patienten ist es dann so, dass die einen Tag später merken, dass sie deutlich weniger Schmerzen haben. Ja. Der Effekt hält ungefähr 2 bis 3 Monate an, dann muss man das nächste Pflaster biegen. Also da ist die erste Studie, wo man nachgewiesen hat, dass solche Kombinationen sinnvoll sind. Das war eine Kombination von Morphin mit Gabapentin, es gibt auch Studien mit Oxycodon und Gabapentin und so weiter. Also Sie können da wirklich in alle Richtungen verfahren, wie es Ihnen halt sinnvoll vorkommt. So, jetzt sind Sie wieder dran, ich habe da ein paar Dosierungen aufgeschrieben. So gefühlsmäßig, wie viel würden Sie von welcher Substanz geben? Ich mache das jetzt einmal auf. Ja. Also Saroden muss man niedrig beginnen, 10 Milligramm Startdosis, ja, sonst vertragen das die Leute schlecht, außer jemand ist 40 Jahre alt, aber jemand, der 60 oder mehr ist, niedrige Dosis am Anfang und nicht über 75 Milligramm. Beim Effektin ist es so, wenn Sie an SNRI, also Serotonin, Noradrenalin, Reuptake, also diese Kombination haben wollen, dann müssen Sie über 200 Milligramm Tagesdosis hinaufkommen, das heißt, da tut man langsam hinauftitrieren, aber unter 200 brauchen Sie sich nicht viel Effekt erwarten. Beim Cymbalta ist es so, dass bei 60 Milligramm das normalerweise schon ganz gut wirkt. Raucher brauchen oft mehr. Rauchern muss man oft das Doppelte geben, also bis 120 Milligramm. Weil die ja Enzyminduktion in der Leber haben und das schneller verstoffwechseln. Okay. Das XL ist am schlechtesten abgesichert. Da gibt es eigentlich nur Studien bei der diabetischen Polyneuropathie, aber da funktioniert es ganz gut. Das XL hat den Vorteil, dass es nicht über Zytochrome verstoffwechselt wird, das heißt, das kann man auch Patienten geben, die schon viele Medikamente schlucken. Und das Tritico habe ich da dazu geschrieben, das Tritico ist eigentlich ein österreichisches Unikum, das wird bei uns recht viel beworben und funktioniert auch ganz gut, aber bitte nicht bei Neuropathien. Tritico gibt man bei Patienten, die Rückenschmerzen haben, nicht mehr schlafen können und depressiv sind. Ja, also das wirkt nicht bei neuropathischen Schmerzen, aber bei so allgemein schmerzgeplagten Menschen wirkt es ganz gut. Nächsten Substanzen kommen gleich vorher noch zum Saroden. Die Nebenwirkungen, die können Sie dann durchdeklinieren, wenn Sie wissen, über welche Rezeptoren das wirkt. Also den Serotoninergen-Effekt und den Noradrenergen-Effekt haben Sie auch bei den moderneren Substanzen. Das heißt, auch auf Cymbalta kann den Patienten einmal schlecht werden oder die können schwitzen in der Nacht, die klagen dann auch darüber. Die Anticholinergen-Effekte, also Augeninnendruck, Harnretention und so weiter, die haben Sie eigentlich eher nur beim Saroden. Das ist auch der Grund, warum man bei älteren Leuten ganz gern zuerst mit einer der moderneren Substanzen das probiert. Aber man muss sagen, da kommt noch was dazu, Saroden wirkt einfach besser. Saroden ist kontraindiziert bei Leuten, die irgendwelche Herzprobleme haben. Ja, da darf man es definitiv nicht geben. Also ich kann mich an einen Querschnittpatienten erinnern, der so Paraplegie und entsprechende Schmerzen gehabt hat. da habe ich mich, das ist Jahre her, aber da habe ich mich nicht getraut, dem ein Sarotin zu geben, weil ich Angst gehabt habe vor dem Harnverhalten. Im Endeffekt sind wir bei einer Dosis von 50 Milligramm gelandet, bei 75 hat er dann Restharn bekommen. Also man kann da auch ein bisschen dann mit den Patienten verhandeln und schauen, was einfach günstig ist für die Leute. Ja, und dem hat es einfach am besten geholfen. So, Dosierung von Gabapentin und Pregabalin. Also, ich kenne auch Empfehlungen für ältere Leute, vor allem, wo man nicht mit 300 Milligramm anfängt beim Neurontin, sondern mit 100 Milligramm, also ganz, ganz niedrig. Und dann muss man sich halt hinauftitrieren, jeden zweiten, dritten Tag steigern, bis man dort angekommen ist, wo der Patient sagt, jetzt ist es eigentlich gut. Wenn der Patient zu müde wird, dann geht man eine Stufe zurück, wartet ein bisschen und versucht dann nochmal hochzugehen. Und wenn es die Patienten halt nicht vertragen, dann wechselt man auf die nächste Substanz. Ja. Ich habe eine Patientin gehabt, die hat, Gott sei Dank ist die, wie soll ich sagen, war das eine gutmütige Patientin, da habe ich die Zeichen nicht erkannt, die ist müde geworden aufs Gabapentin und eines Tages kommt sie in die Ambulanz und hat so ein Brillenhämatom, ja. Und ich wollte das nicht wahrhaben und ich habe gesagt, ja, was ist denn da passiert, ja. Die war Radlfahren mit ihrem Mann und hat einen sich senkenden Schranken zwar wahrgenommen, aber nicht auf sich bezogen und ist da drüber gefallen, ja. Gott sei Dank, wie soll ich sagen, war die gutmütig und im Endeffekt habe ich die dann auf Lyrica eingestellt und das ist dann gut gegangen. So, Sie sind wieder dran. Wie gut sind Sie in der Einschätzung der Schmerzstärken Ihrer Patienten? Also wenn Sie den Patienten heute anschauen, wie er bei der Tür reinkommt oder so, ja? Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Bei etwa 30% der Patienten liege ich richtig, bei über 50% liege ich richtig oder eigentlich erwische ich es meistens ganz gut. Bitteschön. Ja, super. Also Sie haben das richtig beantwortet. Da gibt es Studien dazu. Ja, also wenn man Aufwachraumpflegepersonal befragt oder auch auf der Station das Pflegepersonal, sagen wir mal, wie viele Schmerzen hat der und wie viele Schmerzen hat der. Und danach geht man durch und befragt die Patienten. Man liegt ungefähr in 30% der Fälle intuitiv richtig. In 30% liegt man drunter, in 30% liegt man drüber. Und es sind so die jüngeren Pflegepersonen oder auch Ärzte, ja, die noch so irgendwie voller Einfühlsamkeit sind, die tun das eher oft überschätzen. Ja. Die glauben, der hat dann 7er oder 8er Schmerzen, der Patient sagt, naja, na, so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja. Und erfahrene Leute neigen dann dazu, das eher zu unterschätzen. Also da weiß man eh, das wird wieder besser und so und denkt sich halt, wird schon nicht so schlimm sein. Ja. So, Sie haben das schon angesprochen, also da gibt es diese Skalen, visuell, numerisch und die verbale Rating-Skala. Ich war da früher immer sehr streng und habe alle Leute gezwungen, das zu machen, bis ich da diese Arbeit aus Pain gelesen habe. Also es ist so, und das ist, das gilt zumindest für den mitteleuropäischen und anglikanischen Kulturraum, ja. Patienten, die das Gefühl haben, das tut eigentlich noch nicht so sehr weh, die sagen ihnen irgendeinen Wert zwischen 1 und 3, vielleicht 4, also eher nur 3,5 oder so, ja. Und Patienten, die das Gefühl haben, das tut aber jetzt schon so weh, dass man wirklich was tun sollte, also die starke Schmerzen haben, die geben 6, 7, 8 so in der Größenordnung an. Und dazwischen sind die, die das Gefühl haben, das ist nicht so stark, also das ist ein, jetzt kommt, ja, das ist die deutsche Terminologie, ich habe das auf Österreichisch übersetzt, ja, also so versteht es dann ein jeder, also schwach, mittel und starker Schmerz. Und 0 ist natürlich kein Schmerz. Also warum ist es so, dass man sich da oft verschätzt? Die Psychologen, die unterscheiden da zwischen dem nozizeptiven Reiz, dann der Schmerzwahrnehmung, das heißt, dass man sich denkt, aha, da ist was, das tut mir weh. Und dann einem ganz komplizierten Ding, das nennt sich dann Schmerzerleben. Also wo dann die ganzen Gedanken losgehen, werde ich morgen noch arbeiten können und so, ja. Oder was wird aus meiner Familie, oder muss ich jetzt in Pension gehen und so. Ja? Also das ist das komplizierte Schmerzerleben. Und die nächste Stufe ist dann das Schmerzverhalten. Also was macht der Patient dann? Ein Wort noch zur Schmerzschwelle, und da gibt es also zwei Dinge. Das ist die Schmerzwahrnehmungsschwelle, das heißt, wenn sich der Patient denkt, naja, eigentlich da ist was, was mir wehtut. Ja? Die ist interkulturell, wenn man Studien macht, also Versuche mit Strom oder Sonnenbrand oder so, ja, oder die Patienten sticht, die ist interkulturell, also über die ganze Menschheit eigentlich ziemlich gleich. Ja, also diese Schwelle, wo man das Gefühl hat, das tut jetzt eigentlich ein bisschen weh. Ja? Die Schmerztoleranzschwelle, also diese Schwelle, wo man sich denkt, so jetzt reicht's, ja, also wo Probanden dann zum Beispiel die Studie abbrechen, die ist kulturell ganz unterschiedlich. Also das hängt viel von ihrer kulturellen Prägung ab und auch dann von vielen anderen Dingen, die Sie da sehen. Ja? Also das hängt einfach davon ab, in welcher Situation Sie sich befinden und ob zum Beispiel ein Schmerzverhalten opportun ist oder nicht. Ich habe einmal einen Vortrag gehört von einem Ethnologen, der eine Zeit seines Lebens in Papua-Neuguinea verbracht hat, in den 70er Jahren, also das ist schon länger her. Ja. Dort ist es noch so, dass Schmerz vor allem als Strafe verstanden wird für irgendwas, was man angestellt hat. Ja, also das wird, ist dann sozusagen die Sühneleistung, und wenn dann der Schmerz weg ist, dann hat man auch genug gesühnt und dann ist wieder gut. In so einer Umgebung werden Sie sich natürlich hüten, also wirklich offensiv zu zeigen, dass Ihnen was wehtut. Ja. Die versuchen das natürlich möglichst zu verstecken. Ja. Jetzt habe ich nur eine Frage an Sie, was glauben Sie, also wenn es um die Schmerztoleranzschwelle geht, wenn man Versuche mit Probanden macht, wer hat die höhere Schmerztoleranz, Frauen oder Männer? Klar. Nein, stimmt leider nicht. Ich glaube, dass die, also Männer haben die höhere Schmerztoleranz, aber ich glaube, dass das so ist, dass in einem Versuchssetting jede Frau sich sagt, ich bin ja nicht deppert und heute ist jetzt nur aus, jetzt ist Schluss. Ja. Das waren amerikanische Frauen, vielleicht ist es in Mitteleuropa anders. Ja. So, jetzt ist die Frage, weil ich soll Ihnen ja was über medikamentöse Schmerztherapie erzählen, hilft es überhaupt, was wir da machen? Die Nambanidotrit, ich merke, wenn ich mit Studenten rede, die kennen das schon, ich habe das erst mühsam später nach dem Studium lernen müssen. Also das ist die Zahl der Patienten, die Sie behandeln müssen, damit Sie bei einem einen pharmakologischen Effekt haben. Wissen Sie zufällig, wie die Wirksamkeit von Analgetika definiert ist? Also ab wann sagt man, ein Analgetikum ist wirksam? Also das ist die, der Anteil der Patienten mit einer 50-prozentigen Schmerzreduktion, das heißt von 7 auf 3,5 oder niedriger oder von 8 auf 4 oder niedriger. So ist es definiert für Studien. Und wenn Sie davon den Anteil der Patienten, die aufs Placebo eine 50-prozentige Schmerzreduktion erfahren haben, abziehen und den Kehrwert davon machen, dann kriegen Sie die Nambanidotrit. Jetzt zeige ich Ihnen einmal zwei Beispiele. Ibuprofen bei Zahnschmerzen. Das Verum funktioniert ganz gut, ja, immerhin sind das fast 60% der Patienten. Das Placebo funktioniert aber auch nicht schlecht. Also da gibt es immerhin auch 10 Patienten, die sagen, ja, ist okay. Also das können wir uns das nächste Mal, wenn ich Zahnschmerzen habe, auch wieder geben. Und wenn Sie das jetzt durchrechnen, dann kommen Sie auf eine Zahl von 2,5. Ist das gut oder schlecht? Ich kann dazu noch sagen, als Anästhesist, wie ich damit konfrontiert war, war ich erschüttert, weil ich mir, wie soll ich sagen, weil ich bis dahin immer davon ausgegangen ist, wenn man eine Narkose macht, irgendwann schläft da jeder. Ja? Also nochmal, ist das gut oder schlecht? Wer ist für gut? Okay, wer ist für schlecht? Also so 50-50. Ich bin ja kein Kardiologe oder auch kein Lipidologe oder sowas, ja, aber also Lipidsenker haben wir Nambanidotrit von 30, 40, 50, so in der Größenordnung. Ja, also das ist eine extrem gute Nambanidotrit. Wenn Sie Patienten behandeln, kommt ja immer der Placebo-Effekt auch dazu, den Sie ja auch nützen sollen, indem Sie nett zu den Patienten sind und so. Das heißt, Sie brauchen jetzt nicht Angst haben, dass ungefähr ein Drittel Ihrer Patienten nicht profitiert. Das ist weniger, die nicht profitieren, weil im Alltag hat man ja immer diesen Placebo-Effekt dabei. Also das ist eine extrem gute Nambanidotrit, die haben Sie sonst fast in keinem Setting, so eine gute Nambanidotrit. Oder denken Sie an die Antihypertensiva oder denken Sie ans Thromboast zur Prophylaxe, zur Primärprophylaxe von Herzinfarkt. Ja. So in Amerika ist das so eine Sitte, dass die Leute halt dann einmal ein Thromboast kriegen. Ja. Da gibt es nicht einmal Zahlen dazu, das weiß man überhaupt nicht, ob das überhaupt wirkt. Ja. So, zweites Beispiel, eine Übersichtsarbeit aus der Cochrane Library. Verum Placebo auf Gabapentin. Ja, 42%, das ist schon ein bisschen schlechter wie das Ibuprofen, ja, weil da waren es ungefähr 60%. Dafür war die Placebo-Wirkung irgendwie höher. Ja. Und da kommt dann heraus 4,3, das ist auch noch recht gut, also das kann man vertreten. Ja. Immer noch viel besser wie vieles Kardiologisches. Jetzt sage ich Ihnen noch drei Rechenbeispiele zur Placebo-Wirkung. Wenn Sie einen Patienten haben, also wenn Sie eine Situation haben, wo 70% aufs Verum ansprechen und 30% aufs Placebo und Sie rechnen das durch, kommen Sie auf 2,5, das ist das Ibuprofen. Wenn Sie eine Situation haben, wo 70% auf Werbung und 45% aufs Placebo, also da haben schon viel Aufwand getrieben, dass der Placebo-Effekt so gut ist, ja, weißer Mantel und so, oder weiß ich nicht, Infiltration im CTE, ja, das ist dann, da wirkt das Placebo besser, ja, da kommen Sie auf 4,0, das ist, also das Gabapentin war das, das Neurontin. Und wenn Sie eine Substanz haben, die, wo, also wenn Sie, oder ein Setting haben, wo die Placebo-Wirkung sehr hoch ist, dann kriegen Sie eine Number Needed to Treat von 10. Das ist schon eher schlecht eigentlich. Ja, wobei in dem Fall hat das was damit zu tun, dass Sie so viel Placebo-Effekt produziert haben. Und jetzt zeige ich Ihnen Zahlen dazu. Das ist also eine Übersichtsarbeit über die Therapie neuropathischer Schmerzen. Da haben Sie da die Number Needed to Treat aufgetragen und da die verschiedenen Substanzen. Und die Größe dieser Kugeln ist immer die Anzahl an Patienten, die für diese Substanz studiert wurden. Da sehen Sie da oben zum Beispiel ganz ein kleines Kugel für Botox bei Zoster, Neuralgie. Also da, wie soll ich sagen, das sind zwei kleine Studien, da muss man noch abwarten, ob das sinnvoll ist. Ja. Und dann sehen Sie da eine Riesenkugel, die zum Beispiel zum Gabapentin gehört. Ja, Gabapentin ist exzessiv studiert worden, weil das einfach neu war und auch gut verkauft werden sollte. Wobei, da waren auch ein paar Studien dabei, wo geschwindelt wurde. Deshalb ist das Kugel, das neue Kugel da, wesentlich kleiner als das alte Kugel. Ja, da mussten Studien weggenommen werden, aber es ist trotzdem immer noch gut. Sie sehen da die Number Needed to Treat von 4. Und da sehen Sie das, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, bei diesem Algorithmus, das Kutenza-Pflaster, das hat halt eine hohe, die Studien, die da gemacht haben, da haben sie einen hohen Placebo-Effekt dabei, da haben die anderen Leute auch was gekriegt, was gebrannt hat. Ja, das hat ein Number Needed to Treat von 10, also das ist eher, wie soll ich sagen, also das würde man wahrscheinlich nicht als First-Line-Therapie versuchen, sondern erst versuchen, wenn der Patient schon etliches andere probiert hat. Ja. Cannabinoide bei Neuropathien sind auch relativ sinnlos. Ja. Und da oben, das kleine Kugel, das ist das Saroden, also das wirkt. Opioide wirken. Da ist das Lidocain-Pflaster und da haben Sie das Tramadol. Also das ist auch keine schlechte Substanz bei neuropathischen Schmerzen. Das ist jetzt ein bisschen Polemik. Sie können dieselben Rechenschritte auch verwenden, um zwei Substanzen miteinander zu vergleichen. Also wenn Ihnen die eine Pharmafirma sagt, bei meinem Medikament wird 50% der Patienten schlecht und eine andere Firma sagt, bei meinem Medikament wird nur 25% der Patienten schlecht und Sie rechnen das durch, sehen Sie, dass Sie 4 Patienten mit dem besseren Medikament behandeln müssen, damit es einem wirklich weniger schlecht wird. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein zweites Beispiel, 6 auf 1000 und 2 auf 1000, das ist die Dimension, in der Coxibe beurteilt werden. Ja? Also wo man dann sagt, Celebrex ist schlechter als zum Beispiel Miranax. Ja? Da geht es um Promille. Und da sehen Sie dann, wenn Sie das, also wie soll ich sagen, wenn Sie das sich zu Herzen nehmen, Sie müssen 250 Patienten mit Miranax behandeln, damit einer davon wirklich profitiert. Ich sage jetzt nicht, dass Sie das nicht tun sollen, aber man muss sich immer auch vor Augen halten, wie da Werbung und Lobbying betrieben wird. Ja? So, eine Antwort ist richtig. Opioide können bei allen Schmerzarten eingesetzt werden. Die Kombination von Tramadol und Paracetamol ist nicht sinnvoll. Diclofenac, Ibuprofen und Naproxen sind stärker wirksam als Metamizol. Und Analgetika, das haben wir eigentlich schon beantwortet, haben eine schlechte Number Needed to Treat, die haben natürlich eine gute. Also eigentlich haben Sie jetzt 3 Fragen zur Auswahl. Bitte wählen Sie jetzt. Das war schon schwieriger. Also die Kombination von Paracetamol und Tramadol ist sinnvoll, das zeige ich Ihnen nachher. Und was die Stärke der verschiedenen Analgetika betrifft, da zeige ich Ihnen auch noch was. Also Opioide können selbstverständlich bei allen Schmerzarten eingesetzt werden. Ja, das wäre die richtige Antwort gewesen. Diese Oxford League of Analgesic Efficacy, ja, die muss man schon mit Vorsicht lesen. Da geht es um ein bestimmtes Schmerzmodell, das ist das Zahnschmerzmodell. Ja, Number Needed to Treat bei Zahnschmerzen. Und Sie sehen da zum Beispiel, wenn Sie ganz unten hinschauen, Tramadol 75 Milligramm würde man bei Zahnschmerzen eher nicht als erstes Medikament geben. Das macht auch niemand. Ja? Aber Metamizol 1000 Milligramm, wenn Sie ganz oben hinschauen, ist eigentlich, dürfte ein gutes Medikament für Zahnschmerzen sein. Ja? Was Sie dann auch sehen ist, dass höhere Dosis von Ibuprofen natürlich wirksamer ist als die niedrigere Dosis. Und dann kommt das, was ich Ihnen eigentlich zeigen will, Paracetamol plus Tramadol hat eine Nambanidotrit, die wesentlich besser ist als das isolierte Paracetamol oder das isolierte Tramadol. Also es macht Sinn zu kombinieren. Sie nützen da verschiedene Mechanismen aus, über die diese Medikamente wirken. Und weil das so schön ist, habe ich Ihnen noch eine zweite Aufzeichnung dazu mitgebracht. Das ist aus einem englischen Lehrbuch. Die Engländer haben ja ganz gern und die Amerikaner auch das Coditol. Ja. Da sehen Sie also Codein bei Zahnschmerzen. Nambanidotrit von 9, das würde ich nicht als erstes Medikament verwenden. Tramadol auch nicht, das haben wir schon gesagt. Ja, Paracetamol, naja, einer von vier Patienten, das ist schon irgendwie okay. Aber die Kombination von Paracetamol mit Codein, das ist halt so das Englische. Da gibt es auch ein Mischpräparat, das es hat, ist einfach exzellent und nicht gefährlich. Ja. Für Akutschmerzen muss man sich halt ein Schema zurechtlegen. Das ist ein Schema für postoperative Schmerzen und da geht es darum, was die Schwestern tun dürfen. Ja, darum steht da drinnen, Schmerzstärke den Patienten fragen, dann schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn irgendwas nicht passt, wenn der zum Beispiel nachblutet, muss man den Arzt rufen. Und sonst ist die Frage, hat der Patient schon ein Basisanergetikum bekommen, also Novalgin, Paracetamol oder irgendein NSAR? Wenn nicht, dann kriegt er als erstes das Basisanergetikum. Und dann, das ist jetzt ganz wichtig an dem Schema, nach 30 Minuten muss man wieder hingehen und fragen, wie geht es Ihnen? Also das ist ungefähr die Zeit, die das braucht, um zu wirken. Und dann geht das ganze Werk wieder von oben los. Hat der Patient die Basisanalgesie schon bekommen, dann bleibt Ihnen nichts anderes über, als ein Opioid zu geben. Und das gilt für viele, viele Schmerzarten. Sie kennen vielleicht noch Novalgin und ein NSAR oder Paracetamol und ein NSAR kombinieren, aber wenn Sie das gemacht haben und es nutzt immer noch nichts, dann gehört ein Opioid dazu. Paracetamol und Metamizol zu kombinieren, hat wenig Sinn. Ja, da weiß man nicht genau, ob das wirkt. Also, und wenn Sie das Opioid zum Beispiel intravenös gegeben haben, dann gehen Sie nach 5 Minuten wieder hin und fragen die Patienten, wie geht es Ihnen jetzt? Weil dann müsste das schon gewirkt haben.